CRI, Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Prittler.
Wer redet, ist nicht tot.
Soziopod. Ja, hallo, herzlich willkommen zum Erscheinungsraum.
Zeit.
Herzlich willkommen zur vierten Folge bei Moonkorn.
Dazu heiße ich herzlich willkommen, Herrn Rechtsanwalt Thomas Schwenke. Guten Tag.
Guten Morgen, Tim.
Sendungsbewusstsein.
Herzlich willkommen, liebe Hörer aus den Zwischennetzen, zu einem weiteren Sendungsbewusstsein. Diesmal mit Tim über die Historie des C3, also wieder einen hinter den Kulissen des C3. Morgen, Tim.
Schönen guten Morgen, Mirko.
Ja, für mich ist auch recht früh heute.
Wirklich?
Ja.
Ist doch die beste Zeit zum Podcasten.
Ja, stimmt. Das war eigentlich noch ein
Frühbissen. Mein Geheimtipp, 11 Uhr.
11 Uhr?
Ja.
Ah ja.
Dann also wir jeder mag auch da anders liegen, aber das ist so mein Goldstandard.
Verstehe. Ja, C3. Du hast ziemlich viel mit dem C3 zu tun gehabt. Ich stelle dich übrigens nicht mehr vor. Derjenige kann sich Sendungsbewusstsein Nummer 7 anhören.
Ach so, ja, ich war ja schon mal bei dir, du. Ich erinnere mich.
Von daher.
Welche Ausgabe war das?
7.
Nummer 7.
Und wir wollen heute über den Chaos Communication Congress respektive die Chaos Communication Camps reden. Und du hast da ziemlich viel mit zu tun gehabt, oder?
Ja, das stimmt. Das ist in der Tat ein prägender Teil meines Lebens geworden.
Wann bist du denn dazugestoßen?
Zu was genau?
Also fangen wir mal mit dem Club an.
Ja.
Da warst du schon vorher, oder?
Ja, naja, gut. Also sagen wir mal so, in Hackerkreisen, also so in unserer Zunft, da bin ich relativ früh dazu gestoßen. Das muss 83, Ende 83, die Zeit muss das irgendwie gewesen sein. Damals habe ich noch in Hannover gewohnt. Und ein Freund von mir, ein Journalist, der mich so damals ein bisschen an die Hand genommen hat und der selber so zu den frühen Digitalblickern gehörte, also der, sagen wir mal, ein Verständnis dafür hatte, was so passiert und das eben mehr gecovert hat als andere, der da so eine Nase für hatte, Jürgen Schaller, der übrigens auch der Autor war des Handbuchs für Hacker, das tatsächlich noch vor der Hackerbibel erschien, aber im Prinzip ein etwas anderes Heftchen war. Es war mehr so eine lose Blattsammlung in so kleinen Clip A5-Ordnern mit so A5-Seiten, mit dem, was so, naja, Hacker halt so damals so brauchten. Das waren so im Wesentlichen DATEX-P-Adressen, wo man sich dann halt über das DATEX-P-Netzwerk einklinken konnte und damals lag das ja alles noch relativ offen rum und das war, insofern war der Name auch sehr gut gewählt, Handbuch für Hacker, das war wirklich so das Ding, was man so auf dem Tisch liegen haben wollte, wenn man so ein bisschen durch die frühen Datennetze ziehen wollte. Ja, und er meinte dann irgendwann zu mir und ich war halt so damals so, ja, so ein junger, ambitionierter C64-Freak. Meinte so, ja, da gibt es so ein Treffen, da musst du mal mitkommen. Und dann war das halt so eine Dienstagsrunde. Der Dienstag spielt ja auch beim Club später eine große Rolle, aber es war nicht CCC, aber es war im Prinzip, wären dieselben Leute nicht in Hannover, sondern in Hamburg gewesen, dann wären sie vermutlich beim Chaos Computer Club angedockt gewesen oder wären der Chaos Computer Club. Also quasi same breed of people. Und da bin ich dann hingekommen und das war halt so eine Runde, wo man sich eben austauschen konnte über Rechner, Programmierer, Leute mit Plan, die irgendwie teilweise auch schon in den 70ern eben angefangen haben mit Rechnern zu arbeiten. Und da bin ich dann halt eigentlich in diesen Modus gekommen, mich mit solchen Leuten auseinanderzusetzen und selber davon einer zu werden. Und habe so die Dinge getan, die man dann eben so getan hat als Jugendlicher. Mich mit Sachen beschäftigt, Programmiersprachen gelernt, Dinge getan und ja. Und damals war ja Hannover auch insofern noch ein sehr wichtiger Ort für die Hacker-Szene, als dass ja die Hannover Messe oder noch genauer die CeBIT, die ja ursprünglich mal ein Teil der Hannover Messe war, eben dort einmal im Jahr stattfand und in Abwesenheit von Internet und klickbaren Webseiten war das natürlich der einzige Ort, wo man so ein bisschen näher rankam an die großen Unternehmen, die halt eben Computer herstellten und dementsprechend waren dann da halt immer alle. Mhm. Da war dann halt auch natürlich die Leute, die sich eben schon damals als CCC verstanden und über die Jahre lernte ich dann dort eben auch Leute aus dem Club kennen. Föhlboot, so diese ganzen Zirkel, alle trafen sich dann eigentlich dort. Was dann dazu führte, dass ich 92 nach Hamburg ging für ein Projekt, was auch von Leuten aus dem Club initiiert wurden, vor allem Steffen Veneri, die Villa, so ein
Sendungsbewusstsein 7.
Habe ich schon mal drüber geredet, genau. Er weiß gar nicht, was ich jetzt schon alles erzählt habe. Wie auch immer, dadurch bin ich so ein bisschen in Kontakt gekommen, war dann in Hamburg und bin dann eben so auch relativ nah an diese Clubkreise angedockt, habe aber da schon noch eine gewisse Distanz gehalten. Was halt so ein bisschen daran lag, dass ich mich, sagen wir mal, mit Dingen beschäftigt habe in der Computerwelt, die jetzt im Club noch nicht so ganz en vogue waren. Also ich hatte einen Mac und sowas.
Das ist ja heute noch ein Streitpunkt.
Trotzdem, also da habe ich, sagen wir mal, schon so ein bisschen den Club kennengelernt, war aber noch so ein bisschen auf Distanz. Kann gar nicht so richtig genau erklären, warum. Ich hatte halt auch noch andere Interessen. Und erst als ich dann 95 nach Berlin weiterzog, wurde das dann halt ein bisschen extremer, weil ich dann halt mehr oder weniger direkt in so einen Laden reingekommen bin, wo der ganze künftige CCC Berlin halt abhing und dann bin ich da irgendwie eingemeindet worden und dann war ich irgendwie dabei. Und da kam dann halt auch irgendwann mal der Kongress für mich etwas konkreter zur Sprache, wobei ich aber tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, ich war auch auf dem ersten Chaos Communication Kongress 84, aber nur so als so Tagesbesucher, weil ich dann halt mit meinem Freund da hingefahren bin, der meinte, hier kommen, die machen da irgendwie so ein Event, lass mal gucken. Und dann bin ich dann halt so einen verlängerten Nachmittag da rumgegondelt im Eidelstädter Bürgerhaus in Hamburg und habe mir das Treiben angeschaut. Ja, und so bekam ich halt so mit der Zeit immer mehr näher, aber wie gesagt, sollte dann halt noch 10 Jahre dauern, bis ich da wirklich was mit zu tun hatte.
Also von dem C3.1 bis zum C3.10 hast du nichts davon mitgekriegt?
Na, ich das alles noch so genau wüsste. Also ich glaube, dass ich so von 84 bis 92, es kann sein, dass ich nochmal ein oder zwei besucht habe, aber ich war auf jeden Fall nicht bei allen dabei. Nachdem ich dann in Hamburg war, war ich halt auch immer da. Also im Prinzip, glaube ich, war ich 92, das ist dann der, was, 8., 9. Irgendwie Kongress, war ich da immer mehr oder weniger so als normaler Teilnehmer, habe mir das Treiben irgendwie gegeben und ja, für mich persönlich so meine Kenntnisse daraus gezogen, aber war noch weit davon entfernt, in irgendeiner Form da ja, mehr so Teil eines inneren Kerns zu sein.
Machen wir doch mal kurz die Station des C3s, wo der bisher war. Also erstmal in Hamburg im
Eidelstädter Bürgerhaus, genau. Und das ist, wie der Name schon nahelegt, ein Bürgerhaus, ne? Also so ein Ort, so ein Haus mit ein paar Räumen. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass sowas wie der Kongress da mal stattgefunden hat. Ne? Ich glaube, der größte Raum, die sogenannte Aula, hatte Fassungsvermögen von vielleicht 200 Leuten, eine kleine Bühne. Und dann gab es noch einen angrenzenden Orga-Raum, zwei, drei, vier kleinere Räume, wo Workshops stattfanden oder wo Leute einfach so nur mit ihren Rechnern rumhingen, also so was man dann vielleicht Hackcenter nennen könnte,
wäre das
aber
heute, ja.
Niemand das so genannt hat damals, zumal es auch nicht so ein Center gab, sondern Leute saßen halt rum, so ein bisschen nach Interessen verteilt, so eine kleine Funkerabteilung und das gab es ja auch schon immer auf dem Kongress. Und dann eben noch so ein größerer Frühstücksraum und noch so ein Bereich, wo, ich weiß gar nicht mehr, wie das genannt wurde damals, aber wo quasi auch Pressearbeit trifft es auch nicht so richtig, aber damals hat ja der Kongress noch versucht, sich quasi selbst zu dokumentieren. Mhm. Also da gab es, es gab zwar von Anfang an, weil ja 84 der CCC damals schon mit diesem BTX-Hack relativ furios gestartet ist, gab es immer schon ein journalistisches Interesse, wenngleich das Verhältnis des Clubs zur Presse ein sehr schwieriges Verhältnis war. Das hat natürlich später dann auch mit so Dingen zu tun wie der Karl-Koch-Geschichte, nicht wahr? Die ganze Reportage, die Beobachtungen des Clubs durch den Verfassungsschutz, Durchsuchungen und Staat und Presse war den Clubleuten suspekt. Presse natürlich immer so ein bisschen gespaltenes Verhältnis, wie heute sicherlich auch noch, auch wenn sich das doch deutlich geändert hat, so dieses, ja, wir wissen, es gibt da gute Journalisten, aber wir wissen auch, es gibt welche, die sind einfach nur auf eine Sensation und eine tolle Story aus und wir haben es halt im Club erlebt, wie Leute und Existenzen da unter die Räder gekommen sind bis hin zum Tod. Und deswegen war das immer sehr schwierig. Ne? Also es gab jahrelang für die Presse höhere Eintrittspreise. Mhm. Ja, es gab absurde Eingangsprozeduren. Ich glaube, schon auf dem ersten Kongress stand ein Metalldetektor am Eingang, damit da irgendwie keine großen Kameras reingenommen werden. Also diese ganze Kameraphobie, das war auch schon für mich ein bisschen verstörend. Ich hab das ja nicht so wahrgenommen. Also ich, wie gesagt, war ja in den 80ern nicht Teil eines inneren Kerns, der jetzt mit diesen ganzen Geschehnissen so vertraut wäre. Deswegen fällt mir das auch schwer, das zu bewerten. Ich denke, man kann da Verständnis für haben. Trotz alledem erschien mir das nicht unbedingt immer so richtig und dementsprechend hat sich das halt dann auch über die Zeit geändert. Ja.
Okay, dann vom Eidelstädter Bürgerhaus ist es dann wohin gezogen?
Vom Eidelstädter Bürgerhaus gab es dann, also es gab immer eine Debatte, ob man sich denn nicht einen anderen Ort suchen sollte. Mhm. Und das kriegte dann 1995 mit der Gründung des CCCB, vor allem mit dem Move von Andi Müller-Magun, der ja relativ viel Anfang der 90er Jahre im Club gemacht hat, eigentlich eine Zeit lang so ein bisschen auch der Club war, zumindest in der Öffentlichkeit, so den Wunsch, doch mal wegzugehen aus Hamburg nach Berlin. Das war aber, wie man sich vorstellen kann, nicht unbedingt eine besonders populäre Forderung. Ne? War ja schon immer in Hamburg. In Hamburg hat der Club seinen Sitz. Warum? Ach, und dann dieses blöde Berlin. Und dann gibt es ja ohnehin immer schon diesen Hamburg-Berlin-Battle. Und dementsprechend wurde dann Ende 94 mal ein Versuch gestartet. Und da ist dann der Club oder der Kongress ist dann in das Bikinihaus in Berlin, also direkt am Breitscheidplatz im Zentrum des Westens gegangen. Das war so ein Experiment. Bikinihaus ist ja mittlerweile komplett neu gebaut worden und so eine Shopping Mall geworden. Damals war das im Prinzip einfach so ein Büroraum, wo aber immer größere Flächen leer standen. Und auf diesen leerstehenden Flächen wurde dann halt mal der Kongress probiert. Das ist weitgehend gescheitert, kann man sagen. Also danach war allen klar, das ist es jetzt nicht gewesen. So. Mhm. Und damit war dann das Berlin-Experiment erstmal wieder gescheitert, sodass dann 95, 96, 97 man wieder sich im Eidelstädter Bürgerhaus fand und halt Business as usual gemacht hat.
Hat man damals schon das Problem gehabt, dass es zu viele Leute hin wollten?
Nee, erstmal noch gar nicht, weil, also vielleicht mal Dimension. Also ich glaube, es gibt keine gesicherten Teilnehmerzahlen oder zumindest ich kenne die nicht. Aber wenn ich jetzt mal so schätzen würde, dürfte der Kongress sich in den 80er Jahren immer so mit 200, 300 Leuten, vielleicht 400 Leuten über die Tage verteilt rumgeschlagen haben. Damals war der Kongress auch nur 3 Tage, ursprünglich sogar nur 2 Tage lang.
Wochenende,
ich weiß,
ne?
Ich weiß gar nicht, wann wir auf die 3 Tage gegangen sind. Gute Frage, finde ich jetzt noch nicht mal mehr in der Wikipedia. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt war der Kongress schon 3 Tage lang. Bin ich ein bisschen auf dünnem Eis hier. Naja, und dann 95, 96, ich meine, weißt sicherlich selber, was dann passiert ist. Auf einmal war halt Internet da, das Web war da, der Hype war da, Hacker waren auf einmal cool, dann kam das Jahr 2000, die Zukunft, so Aufbruch, alles digitalisierte sich, Homecomputer waren for the masses, PCs waren überall, während halt in den 80er Jahren der Computer irgendwie zwar so ein bisschen das Symbol der Zukunft war, aber definitiv nicht die Realität der Gegenwart, änderte sich das halt in den 90ern quasi stündlich und von Monat zu Monat wurde der Wahn immer größer und Cyberspace und auf einmal bekam das alles so einen Nimbus in der Öffentlichkeit und in der kulturellen Wahrnehmung des Computers und der Netze dann begleitet natürlich dann auch eben so durch so Filme, Hackers und andere Wargames, all das spielte dann halt so ein bisschen mit rein und man spürte dann so richtig, wie auf einmal das Hacker-Ding für Jugendliche auf eine neue Art und Weise interessant wurde. Es war auf einmal cool. Es war halt auf einmal interessant. Man war, wenn man vorher so ein bisschen der verlachte Nerd war in der Schule, waren dann die Leute, die halt schon irgendwie einen Computer zu Hause, das waren dann auf einmal die coolen Kids und so. Ne?
Und plötzlich kommen sie alle an und wollen was von einem wissen.
Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass jetzt auf dem Kongress die Leute landeten, die jetzt irgendwie jetzt nur in so einem Hipster, ich bin der Geilste, die gab es natürlich auch, aber natürlich zog das halt auch Leute ran, die einfach potenziell Vollnerds waren, die dann auf einmal die Möglichkeit hatten, die einen Rechner bekamen und vielleicht nicht irgendwie Gartenbau studiert haben, sondern erkannt haben, dass irgendwie die Informatik für sie interessanter ist oder was auch immer und die kamen dann halt und schauten sich den Kongress an und dann wurden es halt irgendwie immer mehr und dann wurden es immer mehr und ich weiß noch, dass dann 97 brachen dann irgendwie alle Dämme. Also auf einmal so, ich glaube der Schritt von 96 auf 97 war ganz stark davon geprägt, auf einmal kamen sie alle. Und dann ist ja auch der Kongress immer gleich nach Weihnachten und man merkt es immer schon, so wie so dann alle so ihre frisch geschenkten PCs unter Weihnachtsbaum abräumten und dann so, Mama, ich muss mal zum Kongress so. Und dann hatten wir wirklich diese absurde Situation, dass in diesen Fluren des Eidelstädter Bürgerhauses die Leute wirklich mit ihren ausgepackten PCs mit großen CRT-Monitoren auf dem Boden im Flur saßen, weil einfach kein Platz mehr da war. Oh, ja? Es war einfach alles voll und allen im Club war irgendwie klar,
so geht's nicht weiter.
So geht's nicht weiter. Also es war einfach, 96 konnte man das noch ignorieren, aber 97 war einfach die Disco, also jeder wusste, it's over with Eidelstädter Bürgerhaus. Wir müssen unbedingt was anderes finden. Und für mich persönlich war der Kongress insofern auch was Besonderes, als ich mich dann halt 96 dann in Berlin durch diese Eingemeindung sozusagen meiner selbst, so, ja, du bist jetzt hier, hängst jetzt hier immer rum, also bist du auch im CCC, so war so ein bisschen die Ansage, so, okay, alles klar, ich bin nie eingetreten oder so, ich war dann einfach so per Akklamation war ich dann auf einmal Clubmitglied und bei mir ist halt immer so, wenn ich jetzt irgendwie in so einer Gruppe ankomme und die mal mit so ein bisschen als meine Heimat definiere, dann muss ich da auch was machen. Und
ja, nichts tun geht nicht, ne?
Ja, nichts tun geht nicht. Und für mich war dann irgendwie auch sofort klar, dass der Kongress für mich das interessanteste Ding war. Weil ich mochte immer Veranstaltungen, ich habe immer gerne Partys organisiert und wenn es nur mein eigener Geburtstag war, ich mochte dieses Zelebrieren, dieses etwas auf so einen Moment hin planen und tun und dann auch so diese dieses Glück in den Gesichtern der Leute, wenn es gut funktioniert hat, so, ne, diese Dankbarkeit, das hat mir persönlich halt so eine Befriedigung gegeben, dass ich mir gesagt habe, jetzt mache ich damit. Und dann war ich so 97 schon so ein bisschen auf so einem Assistentenlevel angekommen, weil Kongress wurde durch extrem wenig Leute wirklich vorbereitet. Das war irgendwie so an die 2-3 Leute vor Ort noch und einer kümmerte sich ums Programm, einer haben irgendwie die Räume klar gemacht und dann wurden halt Zeug angeschleppt. Das war ja in seiner ganzen Dimension, ne? War das ja halt einfach nichts Besonderes. Ja, da war ja schon ein Beamer irgendwie in der Aula, war ja schon eine außergewöhnliche Infrastruktur, ja, wo da wahrscheinlich jahrelang noch irgendwie mit Folien-Overhead-Projektor gearbeitet wurde.
Hast du das CCCB klar gemacht?
Was meinst du damit?
Dass wir da rein konnten?
CCCB. Das BCC.
BCC.
Ja,
Entschuldigung.
Das ist ja schon der übernächste Schritt.
Ach so.
Weil die nächste Location war ja noch nicht das BCC, sondern ging es ja erstmal ins Haus am Kölnischen Park.
Ah.
Naja, und dann kam halt genau diese Debatte. Wo gehen wir jetzt hin? Was machen wir jetzt? Und dann sind die Hamburger, waren natürlich dann erstmal am Zug, weil die wussten, okay, also da geht's nicht mehr. Und wenn wir den Kongress in Hamburg halten wollen, natürlich hing so der Dämon Berlin so im Raum, weil wir hatten es ja schon einmal probiert. Der Wunsch einiger war schon immer sehr klar, dass man dann doch mal vielleicht auch sowas erwägen sollte. Nur war die Drucksituation nicht da, weil das Adelstädter Bürgerhaus kannte man, funktionierte, war halt immer so. Und jetzt war halt klar, die Location ist es auf jeden Fall nicht mehr. Mhm. Und dann begann so eine Suche, die an Intensität sicherlich hätte noch ausgebaut werden können. Und das Einzige, was dann als Vorschlag kam, war so eine Diskothek in Hamburg, in der Gaststraße. Und da ich halt vorher die Jahre in Hamburg gewohnt hatte, kannte ich halt sowohl die Hamburger Truppe noch ganz gut, als auch die Stadt ganz gut. Und als ich das erste Mal das hörte, dachte ich mir so, ist das euer Ernst irgendwie? So. Und dann gab es irgendwie so eine Begehung und ich dachte nur so, also alles, aber das ist es einfach nicht. Und es machte sich eigentlich auch relativ wenig Begeisterung breit für diesen Vorschlag. Dann begab es sich ein paar Wochen vorher oder Monate, das weiß ich nicht mehr so ganz genau, dass in Berlin, das war so auch diese Zeit, wo diese ganzen Linux-Tage auf einmal aus dem Boden schossen. Überall, ne, also später kannte man ja dann nur noch den Linux-Tag, vielleicht mit der Ausnahme Chemnitz, wo es ja Linux-Tage noch heute gibt, aber es war ja so endemisch. Auf einmal fanden diese Linux-Tage statt. Ne? Linux muss irgendwie den Massen dargereicht werden. Das war ja ganz nice und so einer von diesen Linux-Tagen, die nichts explizit jetzt mit dem Linux-Tag, der später in Karlsruhe so groß wurde, zu tun hatte, fand halt in Berlin statt, im Haus am Kölnischen Park. Und ich weiß noch, ich bin rein aus Interesse da dann mal kurz vorbeigefahren. Das war tatsächlich schon so in dem Moment, als die Veranstaltung eigentlich zu Ende war. Letzte Veranstaltung lief irgendwie gerade und ich bin dann einfach rein in dieses Gebäude. Hab mir kurz irgendwie alles angeschaut und bin wieder rausmarschiert. Und als dann eben diese Debatte kam und dann irgendwie, ja hier, wir haben nur diese Disco und sonst nichts, dachte ich mir so, du warst doch in diesem Haus irgendwie. Als ich so anders drüber nachdachte, so unter diesem Aspekt mit der Kongress braucht einen Ort, bin ich dann nochmal hingegangen, das nochmal genauer angeschaut, bin da so durch die Räume getigert. Das war so offenes Haus, wie das bei solchen Konferenzgebäuden oft ist, ne, dass man da mehr oder weniger einfach so reinmarschieren kann. Hab mich so ein bisschen umgeschaut, war jetzt nicht unbedingt alles offen. Wurde noch im Flur dann von einer Mitarbeiterin des Hauses angesprochen, ja, was denn hier so, ob sie mir helfen könnte. Mhm. Da war ich so, ja, CCC, braucht einen Ort. Sieht hier eigentlich ganz interessant aus. Hab mir noch ein paar Räume angeschaut, die ich noch gar nicht kannte. Und irgendwie war mir klar, ist zwar ganz schön groß, so, aber eigentlich ist alles da, was wir brauchen. Ein riesiger Saal, wo man da so auf Plüsch, orangenen Plüsch setzen konnte, ja, mit einer großen Bühne, alles sah total großartig aus, Ausklappbrettchen an jedem Sitz und der Luxus verwunderte auch nicht, weil es handelte sich halt um die ehemalige Parteischule der SED.
Okay.
Ja, was natürlich nochmal so einen besonderen Reiz ausmachte. Naja, und dann habe ich gesagt, okay, dann sollten wir uns mal unterhalten. Und dann kam es relativ schnell auch zum Termin mit der Geschäftsführung. Und das werde ich nie vergessen. Bin da hingegangen, habe gesagt, also, ja, dann saß man halt so beisammen, Geschäftsführer und so. Und dann war irgendwie auch relativ klar, worum es ging. Und bevor ich irgendwie groß irgendwie was sagen konnte, kriegte ich so die Ansage so, also Tim, wir wissen, wer der CCC ist. So, wir wollen euch hier haben.
Okay.
Macht euch keine Sorgen, Geld spielt keine Rolle, wir kriegen das hin.
Wie hast du reagiert in dem Moment?
Ich dachte so,
Kinnlade, oder?
Ja, ich wusste auf jeden Fall, wow, okay, wir sind hier auf jeden Fall nicht irgendwo, sondern ich bin irgendwie durch Zufall auf Leute gestoßen, die verstanden haben oder zumindest eine gute Ahnung davon hatten, was wir wohl sind.
Mhm.
Weil das ist gar nicht so einfach, das zu erklären. Das habe ich dann über die Jahre immer wieder, wenn es darum ging, neue Location und Leuten klar machen, was da eigentlich jetzt potenziell auf sie zukommt mit uns und diesem Event. Das ist nicht immer so einfach. Das ist mittlerweile einfacher geworden, weil der Ruf uns mittlerweile vorauseilt. Aber davon war natürlich damals noch nichts zu spüren. Nichtsdestotrotz muss man sich klar machen, dass natürlich klar machen, dass auch in der Zeit schon der CCC in bestimmten Teilen dieser Gesellschaft sehr wohl bekannt war.
Nicht Posthack.
Jeder. Aber die ganzen Hacks, diese ganze Coverage über die Jahre, die Bedeutung, ne, dieses Hacker-Bild und dass es da eben so eine Gruppe gab, die sich verantwortlich mit diesen Themen beschäftigte und ja auch immer wieder Position bezogen hat, durch diese ganzen Hacks auch immer wieder in der Öffentlichkeit stand, all das und dabei ja auch mal eine Botschaft gemacht hat, die nicht so wie, hier sind jetzt die coolen Dudes, die irgendwie alles aufmachen können, sondern dass halt immer die Story war, hör mal, wir haben uns das mal genauer angeschaut, da gibt es ein Problem, wir dokumentieren das mal. Ach, by the way, wir machen das nicht nur irgendwie, sondern wir haben hier auch noch einen lustigen Hack, der irgendwie einen gewissen Entertainment-Value hat und wir haben auch einen Modus gefunden über die Jahre, wie wir das irgendwie so in die Medien reingeschubst bekommen, dass alle einfach immer auch so einen Lacher am Start haben. Das hat sicherlich sehr, sehr geholfen. Trotzdem war ich schon ein bisschen überrascht und merkte dann eigentlich erst später, was da eigentlich alles zusammenkam. Weil natürlich die Betreiber von diesem Haus, die halt auch erstmal auf dieser Wendesituation surften, weil sie halt die Räumlichkeiten übernommen haben zur Wende, damit natürlich so einen Fortbestandsklausel aktivieren konnten, sonst hätte, wenn diese Räumlichkeiten hätten jetzt dem westdeutschen Konferenzveranstaltungsorte Gesetzgebung nicht ohne weiteres entsprochen, aber dadurch, dass es ja vorher schon dort Konferenzen gab, gab es quasi die weitere Betriebserlaubnis für Veranstaltungen aller Art. Und der Mindset in der Geschäftsführung war halt irgendwie klar. Ja, das war so, wir machen jetzt hier gesellschaftlichen Aufbruch im Osten und nicht alles im Westen mag geil sein, aber es gibt da auch Leute, die surfen irgendwie auf unserer Welle. Und offenbar wurden wir so wahrgenommen als ein Teil, der eben nicht Scheiße erzählt und nicht irgendwie alle übers Ohr haut, sondern ne, wir haben irgendwie eine klare Botschaft und wir haben irgendwie einen Auftrag und wir ziehen das durch, wir haben unseren eigenen Stil. Und ja, dann lag das Ding irgendwie auf dem Tisch und ich hatte das quasi, wir hatten quasi finanzielle Bedingungen, also ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber es war fair, es war sehr fair. Es war so, wir verdienen unser Geld mit anderen Sachen. Mhm. Wir wollen, dass ihr hier seid. Also wir können uns, wir können uns mal nichts Geileres vorstellen. Ja, wir haben ja irgendwie hier gehen die Kanzler durch, hier werden Dia-Abende gemacht. Da zahlen die Leute ihr Geld. Die waren sehr, sehr umtriebig. Die waren extrem klug. Die haben, wie sie ihre Location da geritten haben. Die hatten einfach permanent irgendwelche Veranstaltungen. Die haben ihr Ding da gemacht. Die kratzten nicht. Die mussten nicht jetzt von uns noch irgendwelche großen Forderungen machen. Zumal wir ja immer wieder diesen geilen Bonus haben, dass einfach mal zwischen Weihnachten und Neujahr Konferenzen macht einfach keiner.
Ja, das ist normalerweise so, keiner da.
Es ist halt immer alles leer. Deswegen stehen wir eben niemals in Konkurrenz und es ist eben nur die Frage, wie gehen wir eben um mit Urlaub der Leute zwischen Weihnachten, Personal etc. Ja. Und dann habe ich das irgendwie auf den Tisch gelegt und habe gesagt, okay, wir können jetzt in die Disco gehen.
Oder
in die ehemalige Parteischule der DDR mit irgendwie Ausklapptischen auf Plüsch sitzen irgendwie, wo irgendwie ein paar hundert Leute in den Saal reinpassen, wo die Technik da ist, wo ein Veranstaltungszentrum da ist, wo wir einen riesigen Platz haben für ein Hackcenter, wo wir noch andere Räume haben, wo quasi für jede organisatorische Einheit irgendwie ein eigenes Büro, ein eigener Büroteil da ist. Es war einfach Platz ohne Ende. Also es war einfach vollkommen undenkbar, dass irgendetwas, was auf dem Kongress vorher da war, nicht seinen Raum finden würde. Und natürlich gab es dann eine wilde Debatte und überhaupt und ach und Berlin, das haben wir doch schon mal probiert und Hamburg und nicht, verstehe ich auch alles, ne? Und ich habe dann halt auch gesagt, Leute, ich verstehe das und es hat sicherlich geholfen, dass ich damals einen relativ guten Bezug, ich war jetzt nicht nur irgendwie der Typ aus Berlin, der jetzt den Kongress entreißen will, sondern ich habe halt ein paar Jahre vorher da gelebt und kannte mich und es gab dann einfach dieses Vertrauen so nach dem Motto, naja, gibt ihm noch eine Chance, so, weil, und das war ja dann auch klar, in dem Moment, wo die Entscheidung dann halt fürs Haus am Kölnischen Park fiel und die fiel dann deutlich, dass ich dann halt die Scheiße auch am Hacken habe. So. Ja, also das war ja bis zu dem Zeitpunkt gar nicht meine Rolle, irgendwie nennenswert organisatorisch auf diesen Kongress hinzuarbeiten, sondern ich habe halt ein bisschen geholfen und auf einmal war ich sozusagen da auf der Zielgeraden. Und ich hatte vor allem Zeit. Und Zeit hatte ich deshalb, weil ich eigentlich was ganz anderes vorhatte mit diesem Club. Eigentlich wollte ich überhaupt mich nicht, gar nicht, also ich hatte eigentlich mit dem Kongress überhaupt nichts im Sinn. Ich war auf einer anderen Mission. Und die Mission war, ich wollte diesem scheiß Club einreden, dass wir unbedingt mal auch selber ein Camp machen müssen.
Ah, das Chaos Communication Camp.
Das war eigentlich mein Ziel und daran arbeitete ich schon. Und deswegen hatte ich auch Zeit, weil ich nämlich Mitte des Jahres meinen Job gekündigt habe. Ohne Not. Weil ich Zeit haben wollte, auf ein Camp hinzuarbeiten, was nämlich im Sommer 99 stattfinden müsste, damit es sich eben einreiht in den Vierjahreszyklus der Holländer, die ja schon zum zweiten Mal ein Camp gemacht hatten. Also 93 war das erste Camp, 97 war das zweite Camp und auf diesem Camp, der HIP, da ist bei mir so ein bisschen der Knoten im Kopf geplatzt, wo ich mir dachte so, fuck, irgendwie Hacken und Open Air passt wie Arsch auf Eimer. Die Leute haben hier einen Höllenspaß. So, dieses ganze Ding mit irgendwie Rechner im Freien, das ist so absurd, ja, Hacker raus aus der Höhle und jetzt setzen wir uns einfach mal mitten in die pralle Solle, war ja so ein super heißes Camp, wo da irgendwie so tagelang 30 Grad und alle schwitzten und so und am Ende war einfach die Begeisterung da, nur dachte ich mir so, so wie die Holländer das machen, machen wir das aber nicht. Weil mir gefällt, zwei Sachen haben mir halt immer nicht gefallen, ne, in Holländern, ne, also Essen. Und Deko war einfach immer für die Sau. Und da ich halt in meinen Hamburger Zeiten einfach durch diese frühe Techno-Open-Air-Party-Szene stark geprägt war, dachte ich mir so, also das Surrounding, das muss irgendwie stimmen. Also ich habe mir das einfach in den Kopf gesetzt. Und das war eigentlich meine Mission, deswegen habe ich meinen Job gekündigt. Und ich war eigentlich dabei, in kleinen Schritten einzelne Leute davon zu überzeugen,
was so ein Camp dass das cool wäre.
Ja, stell dir mal vor und wie wär's denn und so und hab das noch gar nicht so an die große Glocke gehängt weil ich war da noch so dabei, mein Weg zu finden, war aber so besessen davon, dass ich schon meinen Job gekündigt habe deswegen, weil ich wollte halt Zeit haben, um irgendwie, ich habe dann irgendwie ein Praktikum gemacht bei Freunden auf einer Party, einfach um mal zu sehen, wie das so ist, so ein Open-Air-Event zu machen, all so eine Dinge. Und dann kam halt irgendwie diese Entscheidung für das Haus am Kölnischen Park, kam dann eigentlich ein bisschen überraschend so für mich. Also das hatte ich einfach gar nicht auf dem Zettel. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr genau, wann die Entscheidung fiel. Das war, ich glaube, das muss so im frühen Herbst gewesen sein.
Also relativ knappe Zeit.
Relativ knappe Zeit aus heutiger Sicht, aber für damalige Verhältnisse, ich meine, da hat irgendwie, glaube ich, vor Oktober, November niemand ernsthaft irgendwie angefangen, einen Kongress vorzubereiten, weil war halt so ein Treffen von ein paar hundert Leuten. So, das ging schon irgendwie. Ja, und dann saß ich da und dann dachte ich mir so, okay, bevor du irgendwie jetzt hier die große Camp-Glocke klingeln lassen kannst, musst du jetzt hier erstmal dein Meisterstück ablegen und musst
zeigen,
irgendwie,
was du kannst,
musst
ne?
erstmal, wenn du das jetzt hier nicht gewuppt bekommst, wenn das jetzt hier nicht ein Erfolg wird, dann kannst du deine Camp-Idee, kannst du einfach mal backen.
Ja.
Oder anders ausgedrückt, ich war motiviert bis ins Mark.
So kann man es auch sehen.
Ich brannte. Also das war, wer mich damals kennengelernt hat, denke ich mal, man hat mir das auch angemerkt. Ich war einfach unstoppable. Ich war einfach,
du willst
alles,
das, Punkt.
Alles war nichts, für mich war nichts undenkbar und für mich war nichts unmöglich. Und ich bin immer von dem Absurdesten ausgegangen. Ich will das jetzt nicht überhöhen, ist nur so, wenn man in so einem Modus ist, dann geht auch alles. Ja, also wer was will und einfach auch eine klare Vorstellung hat, wohin die Reise gehen soll eigentlich, selbst wenn man nicht all das erreicht, was man sich jetzt in den Kopf gesetzt hat, allein diesen Drive zu haben, das hilft einfach ungemein. Dementsprechend habe ich dann auch keinen Flick mal an den Tag gelegt und habe halt einfach alles getan. Ich bin da, was weiß ich, täglich mit denen da im Haus am Kölnischen Park am Reden gewesen und habe halt irgendwie alles abgeklärt, was irgendwie notwendig war. Ja, und dann ging es los und dann setzte eben auch dieser wunderbare Effekt ein, den ich bis heute so liebe im Club, dass wenn so eine Entscheidung dann auch gefällt ist, dass dann eben diese Community auch zusammenrückt, egal ob man jetzt der Meinung war, dass Hamburg vielleicht doch die bessere Wahl gewesen wäre. Wenn dann das Ziel irgendwie klar ist, dann ziehen auch alle an einem Strang.
Ist so eine Scheißegal, ist halt jetzt so, wir machen aber das Beste draus.
Genau, und dann sahen die ja auch, glaube ich, alle relativ schnell, was wir da eigentlich hatten. Also das mag den Berlinern jetzt ein bisschen klarer gewesen sein, auch nicht allen. Zu dem Zeitpunkt kamen ja auch noch viele neue zu uns. Das war so eine Zeit, wo wir 95, das haben wir ja mit Chaos Radio erst angefangen. Also es war so eine Zeit des Wachstums und der Erweiterung. Es kamen immer mehr interessante Leute zu uns, die gerade aus der Zeit heute den Club bis heute noch prägen. Ja, und dann sind wir da reinmarschiert und haben auch den Leuten im Haus am Kölnischen Park irgendwie schnell klar gemacht, dass sie sich da was eingetreten haben mit, also ich weiß nicht, womit sie gerechnet haben. Aber damit haben sie nicht gerechnet.
Also, damit konnte keiner rechnen, oder?
Ja, ich meine, wann hast du das schon? So, wir halt erstmal rein und so, ja, habt ihr denn hier Ethernet? Und die so, was?
Ether wo?
Natürlich hatten die kein Ethernet in der alten Parteischule und so weiter und natürlich auch ihre Events, damals war das, Computer waren einfach noch nicht präsent, ne? Die hatten sowas nicht. Und dann sind wir dann halt irgendwie einen Monat vor Kongressbeginn sind wir da irgendwie durch die Zwischenebenen gerobbt. Also diese Zwischendecken.
Ihr habt Ethernet verlegt.
Wir haben in diesem Haus erstmalig Ethernet-Kabel verlegt und haben quasi alle Räume miteinander vernetzt. Mhm. An so einem Nachmittagabend so alle Attacke irgendwie halt mit langen Kabeltrommeln und haben dann einfach erstmal eine Ethernet-Infrastruktur da reingeballert, weil ohne war natürlich an einen Netzbetrieb nicht zu denken. Und das war zu dem Zeitpunkt war das, sagen wir mal, auch schon so das Ziel. Also das war klar, das war, sagen wir mal, Eidelstädter Bürgerhaus hat nie besonders durch Infrastruktur geglänzt. Man hat halt so das genommen, was da war und auch Ethernet und so weiter. Ich meine, das sind alles, wir reden jetzt hier von der Zeit, wo das alles erst so richtig wichtig wurde. Ja, neu, also gut, Ethernet gibt es ja nun auch schon lange, aber sagen wir mal so, dass man so by default sagte, alles muss am Netz sein, am Internet sein. Das kam dann halt erst so 95, 96 erst richtig hoch und dann eben mit dem Kongress 98 jetzt im Haus am Kölnischen Park, dem 15. Kongress, der aber noch nicht 15C3 hieß, sondern 15. Chaos Communication Kongress, All Rights Reversed.
All Rights Reversed.
Das war das Motto. Finde ich auch immer noch eins der besten.
Sehr geil. Mhm.
Haben wir einfach erstmal Infrastruktur gebaut. Was übrigens Haus am Kölnischen Park nicht nur extrem beeindruckend fand, sondern, und das mochte ich immer schon an der Truppe, die haben sich so unser Treiben angeschaut und so, aha, Ethernet ist wichtig, sagt der CCC.
Na dann macht mal.
2 Jahre später haben die eine eigene Unterfirma gegründet, die sich mit Vernetzung von Konferenzorten beschäftigt hat. Verstehst du? So dem Level. Also die haben extrem von uns gelernt, die haben sehr gut zugeschaut und uns zugehört, auch weil wir das ja auch klar argumentieren konnten. Ich meine, heute aus heutiger Perspektive selbstverständlich braucht man eine Internetinfrastruktur.
Ein Kabel und
aber
kann
das
alles
war halt, das war halt neu, ne? Und dass wir denen halt das irgendwie so klar gemacht haben und die das halt auch gesehen haben, wie wir das gemacht haben, ne? So auf eigene Kosten da irgendwie das Zeug reingeschmissen. Ich glaube, die haben sogar,
also ich habe die Geschichte gehört, die Kabel haben
die
bezahlt.
Genau, die haben, glaube ich, die Kabel sogar bezahlt, genau, weil das ja danach so da lag und die das benutzen konnten, aber das haben die schon verstanden. Genau, die haben die Kabel bezahlt und wir haben sie verlegt. Das heißt, sie haben quasi für null Kosten sich eine Ethernet-Infrastruktur bauen lassen. Ja. Guter Deal. Ja, und dann fing der Kongress an und ich weiß noch so, am ersten Tag kam dann auf einmal jemand in die Projektleitung rein und meinte so, das glaubst du nicht. Da ist irgendwie eine kilometerlange Schlange draußen. Ich so, was, wie, was, wo? Und Kasse war natürlich etwas, was zu dem damaligen Zeitpunkt noch null, also wo wir nicht viel Kopf dran verwendet haben. Mhm. So, ja, man hatte so Badges und es gab verschiedene Preise und das wurde dann irgendwie an der Theke schon irgendwie gemacht. Und mit dem Ansturm, den wir halt so in Hamburg hatten, ging das immer schon irgendwie. Ja. So. Und auf einmal bin ich irgendwie rausgerannt. Und dachte, ich werde nie wieder, weil dann ging halt wirklich die Schlange da einmal um den Block. Und wir waren natürlich organisatorisch überhaupt nicht darauf vorbereitet, irgendwie so einen Ansturm zu verkraften. Aber wir hatten ja auch keine Ahnung, wie viele Leute kommen würden. Mhm. Wie gesagt, ein Jahr vorher waren da vielleicht 600 Leute, 500, 600 Leute. Also keine Ahnung, wie genau die Zahl war. Am Ende kamen halt zum 15C3 2300 Leute.
What? Was?
Das heißt, der Kongress hatte sich binnen eines Jahres vervierfacht in der Teilnehmerzahl.
Ich dachte, der größte Anstieg wäre bisher gewesen zum BCC.
Nein, das war der größte, das war die größte Expansion, die dieser Kongress bis heute erlebt hat. Das ist also wirklich um Faktor 3 bis 4, wie gesagt, genau, also 2300 ist verbürgt, aber ich weiß nicht genau, wie viele es vorher waren, aber gefühlt war es halt auch einfach alles viermal so groß.
Krass. Wie habt ihr das, seid ihr damit umgegangen?
Naja, weißt du, wie der Kongress ist? Das organisiert sich irgendwie
die Leute draußen.
Alles von selbst. So. Das waren ja auch alles, vor allem man hat sich halt die Leute angeschaut und gesagt so, ja, das sind eigentlich die gleichen, die immer schon da waren, es sind nur mehr.
Ja. So, ja. Wo kommen die her?
Es war jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie so Touristen auf einmal rumliefen und so, oh, lass mal Hacker angucken oder so. Die Angst gab es natürlich, aber die war vollkommen unbegründet. Einer der Zweifler in der Hamburg-Diskussion, ein kluger Kopf, ja, dem ich nichts vorwerfe, der aber einfach vorher meinte so, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist mit Berlin und ich weiß vor allem nicht, ob das so eine gute Idee ist, den Kongress so, so einem Wachstum auszusetzen. Also erstmal nur, was das Gebäude betrifft. Mhm. Von Teilnehmerzahlen konnte man ja nicht ahnen. Der meinte dann nur trocken zu mir, also weißt du, Tim, ich bin jetzt hier irgendwie ein paar Stunden irgendwie herumgelaufen, habe mir alles angeschaut und ja, ist alles geil.
Das ist dann das größte Lob.
Ich habe nichts daran auszusetzen. So. Und habe das so zur Kenntnis genommen. Nicht als persönliches Lob, sondern als Umstandsbeschreibung. Und ja, und es war auch so. Also, das war, dass der Kongress das brauchte. Genau zu diesem Zeitpunkt brauchten wir. Wir mussten uns erweitern. Das ist ein Effekt, den wir später noch mehrfach hatten, in positiver wie in negativer Hinsicht, dass man eben auf solche Drucksituationen auch mit einem Öffnungsschritt antworten muss. Und der hat eben dem Kongress extrem gut getan in dem Zusammenhang und in dem Moment, und dementsprechend funktionierte das dann eben auch alles so wunderbar.
Also ihr wart ja jetzt plötzlich 2300 Leute beim ersten richtigen Kongress in Berlin sozusagen.
Ja.
Der funktioniert. Und ja, das ist jetzt wirklich viel Organisation, die da abläuft.
Na, es geht so. Also ich meine, was musste ich machen? Also vorher musste ich natürlich vor allem erstmal einen Schlachtplan entwerfen. Wie mappt der Kongress, der alte, auf den neuen? Was packen wir wohin? Was brauchen wir an neuer Infrastruktur? Was brauchen wir auch an organisatorischen Gruppen? Was brauchen diese Gruppen für Informationen? Und das war eigentlich mein Job, dass ich auf der einen Seite halt alle Fragen geklärt habe. Ich war also das Interface zum Haus am Kölnischen Park. Ich musste denen immer wieder erklären, was wir vorhaben, was wir machen, was wir brauchen, dass wir da die passenden Ressourcen haben, dass die wussten, was auf sie zukommt. Und dass man halt im Club auch wusste, okay, wenn ich da hinkomme, dann muss ich dahin, muss ich mit der Gruppe arbeiten, gibt es die Mittel, die Ressourcen und so weiter. Und das hat auch im Wesentlichen alles ganz gut funktioniert. Und der entscheidende Moment für mich war dann, als ich, gab es da so vorne so einen Glaskasten, wo das Haus quasi ihr Büro hatte, ne, so das Veranstalterbüro oder das Organisationsbüro vom Haus am Kölnischen Park. Und dann bin ich dann so, nachdem der erste Ansturm gelaufen ist, ich glaube so am späten Nachmittag des ersten Tages, hatte ich dann das erste Mal Zeit, da überhaupt erstmal wieder bei denen anzudocken, weil da war natürlich so viel anderes Gewusel, dass ich irgendwie gar keine Möglichkeit hatte, mit denen zu kommunizieren. Bin dann da irgendwie so reinmarschiert. Wollte mal fragen, wie die das eigentlich so sehen, so gerade, ne? Und also, na, wie ist, meinte ich so, ne? Also, vier Frauen, das ganze Orga-Team, die ganze Veranstaltungsorganisation im Haus am Kölnischen Park, alles Frauen. Mhm. Was ich großartig fand, weil ich finde auch, Frauen können das einfach viel besser. Ja, also schon oft gemerkt, so Veranstaltungsorganisationen, da brauchst du einfach ein Nervenkostüm, das bringen Männer nicht.
Okay, sehr pauschal, aber.
Ja, die sind da einfach echt härter im Nehmen. Ja, die, vor allem haben die auch die Psychologie drauf. Die wissen, wer vor ihnen steht, wer Blödsinn redet und wer, weißt du? Und Männer, ich will das jetzt nicht zu weit ausführen, aber
Stumpfi.
Das ist, da ist viel, da spielt sich mehr in ihnen selbst ab, aber diese ganze psychologische Interaktion, die einfach erforderlich ist, um sowas dann zu wuppen, ist einfach dabei Frauen besser aufgehoben. So war zumindest meine Erfahrung. Und was die Truppe betraf, galt das nochmal insbesondere, weil die waren echt cool. Wie cool
Reaktion?
Die waren, habe ich dann erst in dem Moment gemerkt. Die gucken mich so an und meinen so, Tim, wir müssen uns beschweren. Und ich dachte so,
oh Gott. Was kommt jetzt?
Was kommt jetzt?
Ich weiß, worum sie worüber sie sich beschwert haben.
Wir haben nichts zu tun,
genau,
meinen sie. Das kennen wir nicht. Normalerweise laufen hier den ganzen Tag irgendwelche verstörte Leute rein, fragen nach irgendwelchen Beamern, die sie nie bestellt haben, irgendwie nach Dingen, die nie besprochen wurden, und wollen irgendwie alles anders haben, als wir es irgendwie vororganisiert haben. Ja. Und hier laufen irgendwelche 15-Jährige rum, machen alles selber. Die Technik läuft. Ihr baut euch hier irgendwie ein eigenes Netzwerk. Wir haben nichts zu tun. Das kennen wir nicht.
Schön. Wir dürfen uns das einfach nur anschauen.
Und ich dachte mir nur so, puh, ey. Boah. War ich schon ein bisschen stolz auf den Club.
Aber das ist so eine grundsätzliche Erfahrung, die die Häuser mit uns machen, oder?
Ja.
Dass sie sich eigentlich gar nicht um viel kümmern müssen.
Ja. Daran müssen die sich wirklich auch erst gewöhnen, ne?
Es vor allem, weil es abgeben.
Dann, genau, dieses, dass die wirklich an so einen Punkt kommen, und das ging dann im Haus am Kölnischen Park, ich weiß nicht, glaub, da war das, glaube ich, mehr oder weniger von Anfang an so. Wir hatten, glaube ich, weiß jetzt nicht mehr so ganz genau, aber wir hatten ohnehin, sagen wir mal, die Schlüsselgewalt über alles, wo wir ran mussten. Und da mögen auch, das ist ein bisschen zu lange her, als dass ich mich da jetzt noch im Detail dran erinnern kann, aber da ist sicherlich auch der eine oder andere Generalschlüssel dabei gewesen. Und das ist halt so ein Ding, das machst du halt normalerweise nicht.
Nee, gar nicht.
Und das Vertrauen war aber schnell da, weil die halt merkten, erstens, wir halten uns an unsere Absprachen. Mhm. Alles, was wir gesagt haben, was passiert, passiert. Mhm. Zweitens, die Dinge werden in der Regel in einem besseren Zustand hinterlassen, als sie vorgefunden wurden. Ja.
Auch etwas typisch.
Dinge werden aufgeräumt und Kabellagen, ja, danach gibt es eine Dokumentation, welche Dosen nicht funktionieren und so. Mhm. Das kennen die halt nicht. So, nee,
von
sowas,
den normalen Kunden auf keinen Fall.
Und das haben die dann auch nochmal betont, ich weiß jetzt nicht mehr genau in welchen Worten, aber vor allem kommen halt alle wirklich auch extrem nett und freundlich rüber. Also es herrscht einen Umgang mit diesen Leuten, quasi den anderen, der von so einem Respekt geprägt ist. Ja, klar, du hast immer mal so einen Looney, der irgendwie freidreht und den man dann irgendwie mal containen muss oder so, das hast du immer. Aber eigentlich war das ganze Verhalten vom Club einfach von Dankbarkeit auch geprägt, dass man da so, ne, dass man merkte halt einfach mal, okay, man kriegt hier das Vertrauen, ja, wir bauen hier einfach mal erstmal die Infrastruktur neu aus, und da wird dann eben auch sofort was zurückgegeben, wird irgendwie alles korrekt angesagt und nicht, also und weiß ja auch, und das ist ja auch so ein schönes Ding, was ich schon immer so mochte an der Hackerkultur, der gemeine Nerd interagiert ja mit seiner Umwelt so auf Protokollbasis. Ja, für uns ist das ja immer so ein bisschen, wir spielen Betriebssystem, und wenn so eine Interaktion mit einer anderen Entität auf so einem klaren Protokoll basiert, dann glüht der Nerd auf. Ja? Oh ja, du musst irgendwas mit einer Unterschrift gegenzeichnen und in eine Liste eintragen und Schilder müssen aufgehangen werden, um ein bestimmtes Verhalten zu dokumentieren, und dieses Verhalten muss dann umgesetzt werden. Das ist so das Ding, was einfach schon immer gut funktioniert hat.
Mhm. Also bist du jetzt, das war jetzt der erste Kongress.
Genau.
Das heißt, so als ihr alles verlassen habt und so weiter, war der Laden sauberer als vorher, war neu dokumentiert, sie hatten ein neues Ethernet, also wart ihr im nächsten Jahr wahrscheinlich wieder da.
So sieht's aus. Das war auch dann irgendwie noch, also es hat halt nicht lange gedauert, wie gesagt, schon dieses Gespräch da im Glaskasten war dann halt irgendwie klar, dass wir sozusagen offiziell ineinander verknallt sind. Ja, also wir fanden die cool. Die fanden uns cool, und für die war der Event jetzt schon irgendwie Urlaubsplanung. So. Das ist, was war für die so ein mentaler Punkt, wo sie dann quasi das Jahr auch abschließen können und sagen, so egal wie viel wir mit anderen Veranstaltungen zu durchleiden haben, Ende des Jahres
das kommt der Kongress. Richtig gut.
Und dann kann das neue Jahr auch anfangen. Und so ist ja auch der Kongress für uns schon immer gedacht, ne? Dass man so einen Punkt setzt unter das Jahr und dann einfach da die Energien wieder sammelt, um halt einfach wieder weiterzuziehen. Ja, und unterm Strich war der Kongress dann halt ein Erfolg und hat mir dann vor allem natürlich die Vorlage gegeben, dann eben wirklich dieses Camp-Projekt dann auch nochmal auf den Tisch zu legen und zu sagen so, ach, das hat euch schon gefallen, ich hätte da noch was anderes
ich hätte noch eine Idee für den Sommer, ne?
Genau, so.
Und ihr habt dann das Camp in diesem Sommer auch noch gemacht?
Ja.
Wow.
Genau, wow. Also das war eins echt meiner intensivsten Jahre, glaube ich, meines ganzen Lebens. Weil, gut, ich meine, ich bin dann relativ ohne größeren Schaden aus diesem ganzen Kongress rausgekommen, weil es war einfach ein Heidenspaß. Es lief gut. Klar, viele Dinge brauchten dann eben noch Schliff und Abbau und so eine Sachen, hatte auf einmal andere Dimensionen. Aber viele Sachen sind auch gelungen. Ne? Wir haben die Seabase da mit eingebunden. Also wir haben überhaupt das erste Mal andere Gruppen mit in den Kongress hineingebracht, die so noch keine unmittelbare Berührung mit uns hatten, zumindest nicht mit dem Kongress.
Beim 15-Zillerei, beim Haus im Kölnischen Park.
Genau.
Echt da schon? Hast du daran gedacht? Oder hat sich das organisch ergeben?
Naja, da stand schon das Seagate irgendwie am Eingang so.
Mhm.
Ja, aber ich wollte ja auch, dass es ein bisschen hübsch ist, weil das hat mich halt am Kongress einfach mega genervt. Das, klar, da wird über Rechner und Zukunft und Politik und Gesellschaft und so, okay, ja, lustige Leute geschenkt.
Mhm.
Aber da war einfach nichts für die Sinne. Da war einfach nichts, was.
Ich weiß, was du meinst.
Irgendwie auch, was auch noch da ist. Und dieses Hacker-Image im Keller, okay, da kann man sich natürlich dran ergötzen, so, aber ich wusste, es gibt halt auch noch was anderes. Und ich bin mir gerade nicht mehr so ganz so sicher, aber ich glaube, das war auch schon auf dem ersten Kongress, ja doch, richtig, genau, da war dann so eine, also das Gebäude war ja so, du kamst halt so rein, kleine Treppe hoch, und dann hattest du so eine Mittelhalle, wo links der große Saal sich über zwei Etagen erstreckte und auf der rechten Seite Hackcenter, darunter nochmal im Keller noch ein anderes und auf der ersten Etage nochmal so zwei Vortragssäle, die oben so eine Balkonsituation hatten, so eine Empore, wo man oben so im U drumherum gehen konnte. Eigentlich ganz, ganz, ganz hübsch so. Und da waren dann halt auch so große Wände. Und dann habe ich dann einfach einen Freund gefragt, der halt so Dia-Projektionen macht. Und dann haben wir einfach so ein paar schicke Dias da drauf geworfen. Und ich glaube, wir hatten dann auch schon irgendwo noch ein bisschen Musik laufen.
Also so da ganz lief, basic,
ja,
Recreation
und zwei, Area. So. Hat man da Sofa, also es gab da so eine loungige Ecke, also in heutiger Dimension mag man das gar nicht so nennen, aber es gab halt einen Ort, der eben nicht irgendwie ein Vortragssaal war, der nicht irgendwie zum Hacken war oder andere organisatorische Bedingungen hat, sondern es gab einfach einen Ort zum Rumsitzen und auf die Dias starren und ich glaube, dass da auch am Abend Musik lief.
Aha.
Das ist schon ein bisschen lange her. Und ich habe dann immer mal wieder, wenn ich so die Zeit hatte, Leute dabei beobachtet, wie sie quasi an dieser Installation vorbeiliefen. Und das war halt so ein bisschen wie, wenn, was weiß ich, ein Kind das erste Mal den Mond sieht und so nach oben guckt und so, oh, Mond, weißt du, so, oh,
das?
Hübsche Bilder, so, etwas, was keine unmittelbare Funktion hat und wo kein Bildschirm angeschlossen ist, so, welche
ist
Funktion
Kunst?
Mag das hier so übernehmen? Und dann so, merkte ich dann, wie so langsam so ratter, 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 ach ja, ja, hübsch machen ist ja eigentlich auch mal eine ganz geile Idee.
Mhm.
So, das hatte noch nicht so die Bedeutung oder so, aber so ein erster kleiner Schritt war halt gemacht, so, es war so ein kleiner Akzent, so ein Versuch. Und das haben wir dann halt beim Camp dann eben auf eine ganz andere Ebene gehoben.
Mhm. Lass mich nochmal ganz kurz einhaken, also die Kongresse waren immer schon davon geprägt, dass es dort Vorträge und sozusagen ein Hackcenter, wo man sich austauschen kann.
Genau, wobei ich glaube, der Begriff Hackcenter, der wurde eigentlich mit dem Kongress überhaupt erst geboren.
Mhm.
Ich glaube, das war das erste Mal, wo man wirklich von sowas sprechen konnte. Und das Hackcenter war ja dann quasi die ehemalige Bibliothek der Parteischule der SED. Was ich nochmal besonders
so
geil fand.
So. Also ich meine, das ist mal so viel Ironie in einem. In einer Veranstaltung, das ist zu geil.
Da wurde vorher so Marx gebüffelt und jetzt Internet gelesen.
So geil. Also hast du denn im Sommer dann das Camp geschmissen? Wo war denn das?
Das war dann bei Berlin, Alt-Landsberg, auf so einem Pferdehof. Und muss ich sagen, da bin ich auch dem Club dann auch echt sehr dankbar, weil es gab natürlich dann auch gegen die Idee natürlich große Vorbehalte. Ne? Man muss sich das einfach mal vorstellen. Ein Jahr vorher war quasi ein Event, wo dann auf einmal 600 Leute auftauchen, hat uns irgendwie komplett überrannt. Mhm. Und dann kam irgendwie der Pritlaff her und meint so, ach ja, wie wäre es denn, wenn wir jetzt irgendwie eine Rieseninstallation auf eine Wiese setzen, das wird uns irgendwie eine Viertelmillion Mark kosten irgendwie. Vielleicht kommt ja auch jemand und bezahlt Eintritt, weißt du?
Naja, okay, aber nach den Erfahrungen.
Ja, aber vom wir waren Kongress? Nichts, wir hatten bis zu dem Zeitpunkt im Club nichts, wo ein finanzielles Risiko existierte. Der Kongress war kein finanzielles Risiko. Und auch der Kongress in Berlin war kein finanzielles Risiko, weil wir da eben nicht viel zahlen mussten. Das war, es wäre schon irgendwie gegangen, auch wenn nicht 2300 Leute gekommen wären. Da hätte auch mit 1000 oder so, keine Ahnung, irgendwie funktioniert. Und das Camp war natürlich eine ganz andere Dimension, wo du da eine Woche vorher irgendwie mit Lastern Zeug hinfahren musst, Stühle, Tische, Zelte aufbauen, und Licht, Internet hin, ja, ne? Also ne, das war einfach eine Dimension und die Angst war irgendwie da. Aber ich glaube, dass dieser Kongress, der 15., hat vielen Leuten so ein bisschen Mut gemacht und so ein bisschen dieses so, ey, warum eigentlich nicht? Wir machen das jetzt einfach mal. So und dann aber schon auch so, aber wir müssen natürlich irgendwie zusehen, dass der Verein nicht unter die Räder kommt.
Ja,
und deswegen wurde halt diese vereinseigene GmbH.
Die wurde damals schon gegründet.
Die wurde dann halt.
Also der CCCV.
Genau, die CCCV, die wurde dann quasi im Februar beschlossen und im Laufe des März, April irgendwann gegründet. Um einfach das Geld, was halt benötigt wird, oder sagen wir mal das finanzielle Risiko, was halt besteht mit den ganzen Investitionen. Wir haben dann, weiß gar nicht, wo wir die Kohle hergenommen haben, aber es gab so ein paar Sponsoren, trifft es nicht so richtig, Leute, die geholfen haben, die Geld hatten, die gesagt haben, hier, nimmt mal erstmal, macht mal. Und dann haben wir halt geplant und wie gesagt, das lief dann, glaube ich, auf so eine Viertelmillion an Umsatz raus, also Mark, ja. Für heutige Dimensionen des Kongresses irgendwie Portokasse, aber damals war das halt einfach jenseits von Gut und Böse. Und durch diese GmbH-Struktur hatten wir halt die Sicherheit, dass wenn jetzt irgendwie die ganze Sache floppt und ein dickes Minusgeschäft wurde, was es auch wurde, aber nicht in dramatischen Dimensionen, sondern in
noch
händelbaren
moderat, ja.
Dimensionen, konnte das halt einfach durch diese GmbH aufgefangen werden. Und im schlimmsten Fall wäre die halt einfach komplett für die Hunde gegangen und pleite gegangen und wäre weg und dann wäre aber der Verein noch da. Dann wäre das halt eine Insolvenz gewesen und fertig. Und insofern hat das irgendwie funktioniert. Und dann hat dann in der Folge auch dieselbe Konstruktion auch den Kongress geschmissen. Das heißt, wir haben dann einfach diese Struktur des Camps, also die finanzielle, rechtliche Struktur aufrechterhalten und dann hat sich bis heute als sehr praktisch erwiesen, weil du natürlich für so eine Veranstaltungsorganisation in dem Moment, wo du dann mehr, wo du Leute beauftragen musst, wo du Dinge bestellen musst, ne, da brauchst du einfach kurzfristige Entscheidungen, da musst du sagen, das machen wir jetzt und so, da willst du nicht jedes Mal eine Mitgliederversammlung berufen, um irgendwie darüber zu diskutieren, wie viel Quadratmeter Molton man sich jetzt vielleicht leisten.
Naja, außerdem möchte man die Leute, die sich das ganze Jahr damit befassen, vielleicht auch bezahlen dafür, ne?
Ja, gut, das war eher so ein Neben, also so richtig bezahlt.
Naja,
wurde man da nur im rechtlich erforderlichen Maße, sagen wir es mal so. Ne? Und ansonsten hat sich nie einer gesund gestohlen, also ich auf jeden Fall nicht. Und das war für mich auch nicht wichtig. Also ich wollte jetzt nicht eine GmbH aufbauen, um dann irgendwie da Millionen zu machen, sondern das war für mich eher
die rechtliche Absicherung.
Ein brauchbarer Mittel zum Zweck, den ich irgendwie okay fand und wo ich dann halt technisch betrachtet sozusagen auch Geschäftsführer war, ohne da jetzt irgendwie Business zu betreiben. Ich war halt einfach so ein Container, wo ich irgendwie meinen Waren reinschmeißen konnte und viele haben halt geholfen und es hat auch funktioniert dann. Ja. Und es war ja auch nicht eine Ein-Mann-Show, sondern viele sind ja dann irgendwie auch nach dem Kongress dann quasi unterm Teppich hervorgekrochen und haben gesagt, okay, die Vision hat mir gefallen, so, ich mach da jetzt mit. Ne? Allen voran Papillon, der dann einfach über eine lange Zeit da meine rechte Hand war und einfach eine Energie und einfach eine Energie reingebracht hat und eine Schaffenskraft reingebracht hat. Und der Björn, der halt das ganze finanzielle, gesellschaftliche gemacht hat, der da mal so eben in einem Monat mal die GmbH aus dem Boden gestampft hat, der sozusagen die ganzen Zahlen im Griff hatte, sodass ich halt mich einfach um das kümmern konnte, was ich am besten konnte, nämlich mir welche verrückten Sachen einfallen zu lassen und so lange auf Leute einzureden, bis sie derselben Meinung waren. So. Das ist ja eigentlich das Einzige, was ich kann. Und das konnte ich dann halt irgendwie tun. Mhm. Ja. Und so kam es dann halt zum Camp.
Okay, wie das Camp genau aussah und was da so weiter passiert ist, das machen wir dann mal in einer nächsten Folge, würde ich sagen.
Im zweiten Teil.
Ich denke mal, dieses hier wird 2-3-teilig vielleicht.
Kann schon sein, ja.
Das ist schon eine etwas längere Geschichte.
Gibt da eine Menge zu erzählen.
Ich hatte immer so eine Stunde ungefähr eingeplant pro Folge.
Ja, na gut, ich meine, der Kongress ging ja dann im Haus am Kölnischen Park auch noch weiter bis zum 19C3. Das kann man vielleicht noch sagen, die Geburt des... Also als wir dann das zweite Mal im Haus am Kölnischen Park waren, nach dem ersten Camp, da fiel uns ums Verrecken irgendwie kein Motto ein. Und Tom, der mir damals viel hilf, der auch guter Gestalter war, kam dann irgendwann und zeigte mir so einen Entwurf und da stand einfach nur drauf, 16C3. Und ich sah das und wusste, es könnte alle meine Ideen, die ich gerade auf dem Tisch aufgeschrieben habe, direkt in den Papierkorb schmeißen. Das war so klar, dass es das war. Mhm. Das war das Ding. Und keine Ahnung, ob ich in dem Moment auch Geld drauf gewettet hätte, dass es sich dann so verselbstständigen würde. Aber das war einfach der Knaller. Und das war dann sozusagen, ab dem 16. ist der C3 eigentlich erst zum C3 geworden.
Also da kam es dann der Chaos Communications Congress, oder?
Bitte?
Da war es dann auch schon der Chaos Communications
Congress? Der Chaos Communications Congress hieß er schon vorher. Immer.
Hieß er schon immer, okay.
Schon immer, von Anfang.
Aber dieses, das ist daraus dieses C3
dieses
wurde.
Dieses C3-Ding mit der Zahl und dem Zähler quasi, das ist dann, geboren worden und ja, dann können wir den zweiten Teil über Camp und C3 machen.
Genau.
Viel zu erzählen.
Genau. Ja, wenn ihr diese Serie mögt, dann würde ich euch bitten, bei iTunes mal ein kleines bisschen Rezensionen zu hinterlassen. Und sonst freuen wir uns auch über Kommentare. Dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen, Tim.
Alles klar.
Vielen Dank.
Bis dann.
Viel Spaß.